Ja, wunderbar. Einen guten Morgen zusammen auch von meiner Seite. Mein Name ist Roman Hagen. Ich komme aus der Baptistengemeinde aus Bad Essen-Lindorf. Und ja, ich bin mit meiner Familie hier. Wir haben 3 Kinder im Alter von 11 bis 5. Die begleiten mich heute hier. Ja, wir haben... Das ist relativ kurzfristig, hat sich relativ kurzfristig ergeben, dass ich hier sein darf. Mehr dazu kann euch Ludwig sicher im Nachgang erzählen oder hat es vielleicht auch schon getan. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für das Vertrauen und ja, ich möchte gerne mit der Predigt beginnen. Hin und wieder beobachte ich die Neuigkeiten aus der Fußballwelt. Und wenn es gibt oft ein großes Tamtam darüber, wenn ein neuer Fußballtrainer verpflichtet wird. Dein Fußballtrainer hat viele verschiedene Aufgaben. Wenn man jetzt mal schaut, was macht er alles? Er hat viele Nebentätigkeiten. Er gibt Interviews, er macht im Hintergrund Beratungen, aber seine Hauptaufgabe besteht eigentlich darin, die Mannschaft, die ihm zur Verfügung steht, seinen Kader richtig aufzustellen und zu trainieren. Und zwar so, dass das beste Ergebnis dabei rauskommt, damit seine Mannschaft Tore schießt und möglichst wenig Tore kassiert. Das ist seine Hauptaufgabe. Jesus zeigt in seiner aktiven Zeit in den Evangelien, was er alles tut, um Menschen zu helfen, um Menschen zu dienen, um Menschen zu heilen, um Menschen zum Leben zu erwecken. Das waren viele seiner Nebentätigkeiten, aber er hatte auch, so wie dieser Trainer, eine Hauptaufgabe. Und wir lernen im Markus-Evangelium durch eine Vielzahl von Begegnungen mit Menschen in verschiedenen Situationen, wer Jesus ist. Indem wir darauf schauen, was Jesus tut und was er sagt. Generell lässt sich das Markus-Evangelium in so 2 große Bereiche einteilen. Die ersten 8 Kapitel bis Kapitel 8, 28. Hier zeigt nämlich Jesus, wer er ist. Er ist der Herr über Dämonen, er ist der Herr der Schöpfung, er ist der Herr über verschiedene Geister, er ist der Herr über Naturgesetze. Und im zweiten Teil des Markus-Evangeliums ab Kapitel 8, 29 bis Kapitel 16, da zeigt dann Jesus, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und daraus können wir schon eine grundlegende Wahrheit ableiten, und zwar, erst muss verstanden werden, wer Jesus ist, bevor man versteht, bevor man wirklich verstehen kann, was es heißt, ihm nachzufolgen. Und der Rückschluss, den wir daraus ziehen, ist, wenn dass eine Nachfolge kann gut gemeint sein. Aber wenn wir nicht wirklich verstanden haben, wer Jesus ist, dann ist so eine Nachfolge eine volle Katastrophe, wenn man Jesus nicht wirklich kennt. Und das Ziel meiner Predigt heute ist, euch mitzunehmen, euch zum Denken, Nachdenken anzuregen, wer Jesus wirklich ist. Es geht nicht darum, wer Jesus für dich ist, den du dir in deinen Gedanken vielleicht zurechtgestutzt hast. Nein, es geht darum zu verstehen, wer Jesus in Wahrheit ist, so wie ihn das Neue Testament darstellt. Nun, die Vorgeschichte wurde vorhin gelesen. Jesus befindet sich in Kapernaum und da geschieht etwas Außergewöhnliches an diesem gewissen Schabbat. Jesus lehrt dort in Vollmacht und die Menschen erstaunen über ihn. Was ist das? Was ist das für eine neue Lehre? Und diese Wundertaten, die haben sich ganz schnell verbreitet. Die Menschen lebten ganz eng an eng nebeneinander in diesem Dorf und es gab keine langen Fußwege zwischen den Häusern. Und so hat sich die Botschaft über ihn relativ schnell verbreitet, insbesondere über seine Taten. Und ich möchte den Text lesen, der uns heute die Grundlage gibt für die Predigt. Das ist Markus 1, die Verse 29 bis 39. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder. Und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. und das Fieber verließ sie sogleich, und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen: Lass uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Ich habe die Botschaft überschrieben mit dem Thema: Eine menschliche Not und eine göttliche Botschaft. Eine menschliche Not und eine göttliche Botschaft. Und ich habe euch drei Punkte dazu mitgebracht, die wir anhand dieses Textes näher beleuchten wollen. Zum Ersten: Wer Jesus erkennt, der dient ihm. Das sind die ersten beiden Verse, also Vers 29 bis 31. Dann das Zweite: Wer Jesus nicht erkennt, der gebraucht ihn nur für seinen eigenen Zweck. Das sind die Verse 32 bis 37. Und das Dritte: Wer Jesus wirklich erkennt, der hört auf seine Lehre. Das ist Vers 38 und Vers 39. Das ist hier noch etwas anders angegeben, aber das wurde im Nachgang noch korrigiert. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen. Zum Ersten: Wer Jesus in Wahrheit erkennt, der dient ihm. Nun, das ist zum Staunen, was Jesus tut und was er sagt. Er macht das, um zu zeigen, wer er ist. In der Vorgeschichte waren die Jünger völlig überrumpelt von dem, was dort passiert ist. Sie haben das noch nie gesehen. Und sie haben das auch in diesem Moment auch noch gar nicht verstanden, wer Jesus ist. Da wird jemand befreit, da wird jemand geheilt. Sie zerren Jesus einfach mit und sagen: Jesus, und denken sich vielleicht: Jesus, wir brauchen genau das, was du jetzt gemacht hast. Wir brauchen das. Petrus' Schwiegermutter, die ist nämlich krank. Und es war eine ziemlich kritische Angelegenheit in den Augen der Pharisäer. Jesus heilt an einem Schabbat, erstens, und dann auch noch bei Petrus zu Hause, bei einem seiner Nachfolger. Was sehen wir hier? Die Schwiegermutter wird gesund. Und sie dient ihnen. Sie macht ihnen mit anderen Worten was zu essen. Sie bewirtet sie. Sie tut Jesus was Gutes. Und das Prinzip, dass Jesus den Menschen dient, diejenigen, die es verstanden haben, wer Jesus ist, sie dienen ihm. Es ist einfach ein göttliches Prinzip. Er dient uns und wir dienen ihm. Auch die Schwiegermutter von Petrus, sie nimmt auch keine Rücksicht auf diesen Schabbat. Sie dient Jesus. In Markus 10, 45 lesen wir: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das ist der Weg des Herrn Jesus. Und das ist auch der Auftrag aller Gläubigen, ihm zu dienen. Das ist ein Charaktermerkmal von Menschen in seinem Reich. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wer verstanden hat, wer Jesus ist, der dient ihm. Und hier haben wir eine Momentaufnahme. Markus beschreibt es so einfach mit wenigen Worten. Und auch heute erfahren viele Menschen Hilfen von ihm. Aber sie erkennen ihn nicht immer an. Die Bibel gibt uns ganz viele Beispiele dazu. Eins möchte ich anführen, und zwar möchte ich Jakob nehmen aus 1. Mose 35. Da lesen wir nämlich: So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für Gott. Warum? Es ist Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Jakob möchte Gott dienen. Er hat die Hilfe vom Herrn, er hat etwas erfahren und er möchte Gott seinen Dank zum Ausdruck bringen. Und Markus möchte ja auch zum Ausdruck bringen, dass nicht nur die religiösen Schriftgelehrten ihn nicht verstanden haben, sondern auch, dass die Jünger noch nicht verstanden haben, wozu er eigentlich gekommen ist. Aber die Schwiegermutter von Petrus, die hat das sehr intensiv erlebt. Die hat erlebt, wie sie von Krankheit einfach befreit wurde. Als Kind durfte ich ziemlich oft zum Zahnarzt oder musste besser gesagt, weil ich mich einfach bei Süßigkeiten nicht zurückhalten konnte. Und ich habe ziemlich böse Erfahrungen damit gemacht. Und es war so befreiend, wenn der Zahnarzt dann die Stelle betäubt hat oder dieses Übel entfernt hat. Es war so befreiend, wenn wir einfach von unserem Körper her von Schmerzen befreit sind. Aber wie ist das, wenn jemand unter Depressionen leidet? Wie ist das, wenn jemand unter innerlichen Kämpfen steht? Ich durfte das selbst erst gar nicht so lange Zeit erleben, wie mir die ganze Lebensfreude einfach gefehlt hat, wo ich innerlich begann, an vielen Dingen zu zweifeln, bis hin zu dieser Frage, bin ich wirklich wiedergeboren? Obwohl ich Gott liebe, obwohl ich die Gemeinde liebe, obwohl ich sein Wort liebe, haben mich diese Dinge einfach innerlich total zerrissen. Und mein Herz verklagt mich, mein Herz hindert mich daran, zum Kreuz zu gehen, obwohl ich eigentlich zum Kreuz gehen müsste. Und ich durfte Befreiung erleben durch eine Predigt, die mir einfach klar gemacht hat, es ist mein Herz, das mich verklagt. Es ist nicht Gott, der mich anklagt. Und ich durfte wieder zurückkehren zu der Freude in Gott. Ich durfte wieder klar sehen, ich durfte ihm wieder mit Freude dienen. Das Größte ist aber, wenn ein Mensch Frieden findet bei Gott. Wie wäre es denn, wenn Jesus jetzt kommen würde und die Krankheit vielleicht, von der du geplagt bist, einfach wegnehmen würde? Es ist eine Befreiung. Wenn ein Kranker gesund wird, dann ist das herrlich für ihn. Dann können andere Kranke einfach mit ihm nachempfinden. Wenn ein Depressiver wieder fröhlich wird oder jemand, der einfach in Gedanken unter Sorgen steht, wenn er wieder klar sehen kann, wenn er wieder Lebensfreude gewinnt, das ist wie eine Erlösung für ihn. Und das kann jemand nachempfinden, der das selbst erlebt hat. Und wenn ein Mensch von seiner Sünde frei wird, das können diejenigen nachempfinden, die Christus von ihrer Sünde befreit hat. Lasst uns ihm dienen, nicht wie Menschen, die einfach aus falschen Motiven zu ihm kommen, sondern lasst uns ihm dienen, weil wir ihn lieben von ganzem Herzen. Die einfache Schwiegermutter, die das erlebt hat, die zeigt eigentlich, worum es geht. Es geht darum, Jesus zu erkennen und ihm zu dienen. Und wir werden im zweiten Punkt sehen, dass diese Frau wohl die einzige war, die diese Einstellung hatte. Das war die einzige, die bis dahin verstanden hat, was es bedeutet, Jesus zu kennen. Und der zweite Punkt, das sind die Verse 32 bis 37. Wer Jesus nicht wirklich erkennt, der braucht ihn nur für seinen eigenen Zweck. In Vers 32 haben wir gelesen, als es Abend geworden war und die Sonne untergegangen war. Der Schabbat geht zu Ende. Die körperliche Arbeit darf wieder begonnen werden. Die Anzahl der Schritte, die die religiösen Juden tun durften, spielten auch keine Rolle mehr. Aber wir lesen hier, das ist eine Szene, die uns in Vers 32, als es aber Abend geworden war, dieses Aber, das zeigt uns einen völligen Gegensatz zu der Situation mit Petrus' Schwiegermutter auf. Wenigstens der äußerliche religiöse Schein wird noch gewahrt. All denen ist es wichtig, sich an die bestehenden Regeln zu halten, zumindest rein äußerlich. Ein gutes Bild nach außen abgeben und dann bringen wir die Kranken zu ihm. Die ganze Stadt war vor der Tür, haben wir gelesen. Stellt euch vor, euer ganzes Dorf oder euer ganzer Stadtteil würde bei euch vor der Tür versammelt sein. Es war ein absolutes Gewusel. Jeder will geheilt werden. Jeder will, dass ihm geholfen wird. Vers 32 und 33 betonen das. Alle Kranken, alle Besessenen, die ganze Stadt. Die Mehrheit der Menschen in Kapernaum brachte brauchte Jesus nur für ihren eigenen Zweck. Sie haben Jesus nur für ihren eigenen Zweck benutzt und für ihre eigene Not. Und mehr wollten sie gar nicht. Jesus ist zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Und er zeigt hier einfach in seiner menschlichen Art und Weise ein Mitgefühl gegen diesen Kranken und gegenüber diesen Besessenen. In Vers 34 lernen wir, er heilt viele, aber hier steht nicht, dass er alle heilt. Wir können hier zwei Beobachtungen machen, denke ich. Im Gegensatz zu Petrus' Schwiegermutter, wir lesen hier von niemandem mehr, derjenige, der gesund wurde, diente ihm. Das erfahren wir auf jeden Fall nicht. Und liebe Geschwister, ist es nicht heute auch oft so, dass wir eine Gebetserfahrung machen, Gebetserhörung, eine Hilfe bekommen, aber es gibt keine Reaktion. Wir gehen einfach weiter so durch den Alltag. Wir vergessen wieder, was da war, wie uns geholfen wurde. Und wir vergessen es einfach. Und die zweite Beobachtung, was Markus hier nicht schreibt, die Menschen bringen nicht ihre Schuld. Sie bringen nicht ihre Herzen, sondern sie brachten nur ihre Krankheiten, ihre Kranken und die Besessenen. Scheinbar wollten die Menschen gar nicht so auf Jesus hören. Scheinbar wollten sie ihn gar nicht so sehr als Person, sondern sie wollten jemanden, der einfach ihre Probleme nimmt und löst. In kriminellen Kreisen wird oft die Zweckehe oder Scheinehe, davon wird Gebrauch gemacht. Beispielsweise ein Ausländer heiratet eine Frau mit einem deutschen Pass, soll tatsächlich vorkommen. Und es geht ihm dabei aber gar nicht um diese Frau, sondern es geht ihm einfach um eine offizielle Aufenthaltserlaubnis. Also durch die Heirat. Da ist keine echte Liebe, da ist kein echtes Interesse an dieser Frau, sondern da steht einfach nur dieser eigene Zweck im Vordergrund. Und ist die Hochzeit dann vollzogen, damit ist das Ziel erreicht. Die Frau wird in den meisten Fällen wieder fallen gelassen. Da war ja gar keine Beziehung da. Und dann war es das. Eine Aufenthaltsgenehmigung ist vorhanden und mit dieser Frau gibt es kein Verhältnis mehr. Und so ähnlich stellt Markus uns diese Menschen dar, die Jesus einfach für etwas benutzen. Dass die Pharisäer Jesus nicht erkennen, das ist verständlich. Dass die Kranken ihn nicht anerkennen, das kann man gerade auch noch irgendwie nachvollziehen. Aber dass die Jünger ihn nicht anerkennen und nicht verstanden haben, wer er ist, das ist schon, ja, das gibt uns schon zu denken. Und Vers 36 und 37, da spitzt sich diese ganze Lage etwas zu. Die Jünger, die versetzen sich selbst in diese Lage und tun so: Jesus, wir wissen eigentlich, was dein Auftrag ist. Wir wissen das besser für dich. Wir regeln das für dich. Wir organisieren eine Tournee voller Heilungen. Wir bringen dich zu den Leuten. Wir tun alles. Du musst nur noch die Hände auflegen. Du musst dein Gebet sprechen. Du musst die Leute heilen. Um den Rest kümmern wir uns. Sie haben hier gesprochen in Vers 37. Jedermann sucht dich. Also sie sind mit diesem Denken zu Jesus gekommen. Geht es uns oft nicht auch so, dass wir für unser Leben besser wissen, was eigentlich dran ist? Auf einer Jugendfreizeit, da war ich circa 16, 17, waren wir unterwegs in der Schweiz und man hat uns vorher gesagt, wie wir uns vor der Sonne schützen sollen und was wir alles tun sollen, damit wir eben den Rest der Jugendfreizeit dann auch noch gut über die Runden kommen. Das habe ich einfach völlig missachtet. Wir waren an einem Badesee, haben da Sport gemacht. Ich hatte meinen Oberkörper überhaupt nicht eingecremt, vor Sonne geschützt. Und das war nicht der Tod, aber es war auf jeden Fall eine Katastrophe für mich. Ich wusste eigentlich, wie man damit umgeht. Ich wusste es besser. Ja, wir hatten Leute, die immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben, aber ich habe das einfach dankend abgelehnt. Das war zu viel. Die Folge war einfach, ich musste es einfach bitter lernen. Den Rest der Jugendfreizeit habe ich nämlich zweimal am Tag eine medizinische Behandlung bekommen. Ich konnte mich vor Schmerzen kaum bewegen, weil meine ganze Haut sich am oberen Rücken aufgelöst hat und es haben sich Wasserblasen gebildet. Also ich durfte meine Lektion in dieser Hinsicht lernen. Ich wusste besser, was für mich ist, aber ich hätte besser auf den Rat hören sollen. Und das ist genau das, was die Jünger hier auch machen. Sie wissen scheinbar besser, was Jesus tun sollte, obwohl sie eigentlich sich von ihm unterweisen lassen sollten. Und bis zuletzt, es war nicht so, dass sie das am Anfang gleich verstanden haben, bis zuletzt, in Kapitel 8, wo Jesus die Jünger langsam darauf vorbereitet hat, das ist nochmal so ein ganz klarer Hinweis darauf, ich werde leiden. In Markus 8, 31 bis 33 heißt es, er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten, von den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Petrus macht hier was ganz Eigenartiges. Er meint, er hat verstanden, wer Jesus ist, aber er hat es noch nicht verstanden. Er wollte ihn an seinem eigentlichen Auftrag verhindern. Sind wir denn besser? Nee, ich denke, an vielen, vielen Situationen geben wir uns auch so. Und ich möchte dich einfach ganz persönlich fragen, welchen Jesus hast du vor Augen? Wie denkst du über Jesus? Hast du einen Jesus vor Augen, den du gerade in diesem Moment für dein Anliegen brauchst? Wenn du ein Teen, Jungschaler bist, betest du, dass Jesus dir einfach in deiner Prüfung hilft? Betest du einfach, dass Jesus dich durch die Prüfung bringt, ohne zu lernen? Wenn du junger Erwachsener bist, brauchst du Jesus vielleicht, um ihn zu bitten, um dir einen guten Partner, eine gute Partnerin an die Seite zu stellen, aber ansonsten willst du nichts von Jesus wissen? Wenn du auf der Ausbildungssuche bist, dass Jesus dir die richtige Ausbildung gibt, brauchst du Jesus nur dann? Wenn du Vater bist, brauchst du dann Jesus nur dann, damit er dir einen guten Job gibt, dass du genug verdienst, um deine Familie durchzubringen? Brauchst du Jesus aktuell nur für dein persönliches Anliegen, dass du gesund wirst oder dass du wieder Wohlbefinden hast? Ich wünsche mir heute wirklich sehr, dass wir den richtigen Jesus erkennen. Paulus schreibt an Timotheus, dass manche einfach Schiffbruch im Glauben erlebt haben. Und ich möchte dich fragen, diese Frage kannst du ehrlich für dich beantworten. Brauchst du Jesus nur dann, wenn der Schuh irgendwo drückt? Brauchst du Jesus nur dann, wenn du einfach nicht weiter weißt in deinem Leben? Brauchst du ihn vielleicht auch nur am Sonntag? Brauchst du ihn nur dann, um etwas von ihm zu bekommen? Ich wünsche mir, dass du ihn mehr erkennst und ihn nicht einfach dir zu Nutzen machst. Würden wir nicht von den Jüngern erwarten, dass sie selbst alle zu Jesus kommen und sagen, und dass sie an seinen Lippen hängen und sagen, Herr, lehre uns? Eigentlich sollten sie ja hingehen und fragen, Herr, wer bist du? Zeig uns mehr von dir. Wie können wir mehr von dir lernen? Was ist wichtig für dich? Wie sollen wir leben? Was ist dein Auftrag? Wie können wir dir dienen? Die Schwiegermutter von Petrus, die hat das richtig gemacht. Jesus weiß, was wir wirklich brauchen. Jesus weiß, dass wir in erster Linie Rettung brauchen. Er weiß, dass die größte Not ist, damit wir selbst unsere eigene Sündhaftigkeit erkennen, dass er der Retter ist. Damit musste er verkündigen, damit musste er lehren. Und wer das erkennen durfte, wem Jesus auf diese Weise gedient hat und geholfen hat, der wird Jesus dienen. ohne nach seinen eigenen Vorteilen zu fragen. Und was brauchen die Menschen dann? Was ist dann nötig? Wenn Menschen ein falsches Bild oder gar kein Bild von Jesus haben, wenn sie gar keine Vorstellung davon haben, wer Jesus wirklich ist, sie brauchen Unterweisung. Er ist gekommen, um zu lehren. Er ist gekommen, um zu verkündigen, haben wir in Vers 38 gelesen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Jesus lässt sich durch seine Botschaft wahrhaftig erkennen. Ich lese die Verse nochmal, Vers 38 und 39. Und er spricht zu ihnen: Lass uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Jesus suchte früh am Morgen den Kontakt zum Vater. Er ist derjenige, der mit dem Vater verbunden war und verbunden sein wollte. Er ist darauf bedacht gewesen, genau das zu tun, was der Vater von ihm erwartet hat. Er hat keine eigene Agenda. Er hat das getan, was der Vater von ihm verlangt hat. Er hatte eine Hauptaufgabe, wie der Trainer, seine Mannschaft zu trainieren. Ja, der Inhalt seiner Verkündigung ist ja genau das, was er für die Menschen getan hat. Er ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Das ist ja der Inhalt seiner Botschaft, das ist das Wesentliche. Und wir können ja nur das von ihm durch die Botschaft, durch die Verkündigung hören, verstehen und annehmen. Jesus ist gekommen, den Willen Gottes zu tun. Am Anfang hat Jesus verkündigt, dass die Leute am Ende, nach diesen öffentlichen 3 Jahren, dass sie überhaupt verstehen, was da am Kreuz überhaupt passieren wird. Er hat sich öffentlich darauf vorbereitet. Und wir müssen auch heute die Botschaft hören, verstehen und glauben. Verkündigung ist so wichtig, dass Jesus von Beginn an seines Dienstes gesagt hat: Leute, ich mache viele Dinge, ich helfe euch, aber ich bereite euch darauf vor, was am Kreuz geschehen wird. Das ist die gute Botschaft. Ich bin gekommen, um euch mit dem Vater zu versöhnen. Es war keine Belehrung in dem Sinne, rein zur Information, sondern die Lehre, die von Jesus ausging, war eine Lehre, die die Herzen der Menschen verändern sollte. Sie sollte ihr Leben auf den Kopf stellen, dass sie klar sehen, dass sie Gott erkennen. Schon Mose hat davon gesprochen in 5. Mose 18: Ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Und auf ihn sollst du hören. Ich will ihn, einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Jesus hat die Aufgabe bekommen, genau das zu predigen, was ihm geboten wurde. Jochen Klautke schreibt in dem Buch Die Botschaft des Neuen Testaments, womit Nachfolge beginnt, über das Markus-Evangelium: Der Weg ins Reich Gottes beginnt mit dem Ohr. Der Weg ins Reich Gottes beginnt mit dem Ohr. Und ich zitiere weiter: Hören kann man auf 2 verschiedene Arten. Entweder es geht in dem einen Ohr rein und bei dem anderen wieder raus, oder ich höre zu. Bewusst und sage bewusst Ja dazu und passe mein Denken und mein Verhalten an das Gehörte an. Und die zweite Art, zu hören und zu behalten, das bezeichnet die Bibel als Glauben. Nur durch diesen Glauben kommt man ins Reich Gottes. Zitat Ende. Das war damals nicht populär, sich unter die Lehre Christi zu stellen, weil es gab Lehren, die durch das Römische Reich verbreitet wurden. Seine Lehre, die göttliche Lehre, war nicht populär. Welchen Jesus hast du vor Augen? Welche Botschaft hast du heute vor Augen? Jesus, kennst du einen Jesus oder kennst du eine Botschaft, wo es nur darum geht, gesund zu werden? Kennst du Botschaften, wo es nur darum geht, dass Liebe im Vordergrund steht? Kennst du nur Botschaften, wo Jesus nur als dein Freund dargestellt wird? Und hier ist der Jesus, den uns die Bibel vorstellt, wie er gelehrt hat. Und ich möchte einfach zwei Extreme noch mal kurz erwähnen. Einmal Lehre rein als Kopfwissen und einmal, wo es einfach eine Richtung gibt in den Kirchen, wo gesagt wird, weg mit der Lehre. Lehre als Kopfwissen, das ist einfach eine Botschaft ohne Herz, ohne Arme und Beine. Menschen, die so überzeugt sind, die wissen alles besser. Sie finden jedes Haar in der Suppe, aber sie finden oft keinen Anschluss in einer Gemeinde. Und das Zweite ist, weg mit der Lehre. Lehre wird in eine Schublade gepackt. Das ist etwas, was nicht mehr in unsere Zeit passt. Das ist einfach zu dogmatisch. Es geht in vielen Kirchen und Gemeinden heute in Deutschland einfach um Action, um große Veranstaltungen, die emotional einfach aufgeladen sind und aufmuntern sollen. Nicht die Botschaft steht im Vordergrund, sondern Emotionen, Musik, vielleicht ein kurzer Input und das war's. Und leider muss ich einfach sagen, das dürfen wir einfach, müssen wir heute beobachten, dass die Christenheit dadurch geschwächt ist, dass die biblische Lehre nur noch ein schwaches Zeugnis in den Gemeinden geworden ist. Und es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen schwacher Lehre und schwachem Glauben. Oberflächliche Lehre führt zum oberflächlichen Glauben. Tiefgehende Lehre führt zu einem tiefgehenden Glauben und zu einem tiefen Verständnis der Schrift. Und von seiner Berufung bis zur Himmelfahrt war die Lehre und die Verkündigung die Hauptbeschäftigung des Herrn Jesus. Nichts hätte ihn daran hindern können, seinen Hauptdienst nachzugehen. Und während seines ganzen öffentlichen Dienstes blieb ihm die Verkündigung der Wahrheit das Wichtigste. Aus seinem Mund kamen Worte des ewigen Lebens. Was ist es, das die Menschen verändert? Waren es die Wundertaten? Nicht wirklich oder nicht immer. Was ist die gute Botschaft? Es ist seine gute Botschaft, die die Menschen verändert hat. Errettung aus Gnade, nicht aus Werken. Umkehr von einem Leben, das von Sünde und Selbstsucht geprägt ist, das zu einem Leben verändert wird, das ihn verherrlicht. Seine Botschaft hat Kraft, ein Menschenleben von Grund auf zu verändern. Seine Botschaft macht klar, was das Problem des Menschen ist: die Verdorbenheit des Herzens. Und wir können nichts tun, um Gott aus eigener Kraft durch gute Taten ihm einfach zu gefallen. Gott ist gerecht. Er kann nicht anders, als Sünde zu bestrafen. Und eben dazu ist Jesus gekommen, diese gerechte Strafe zu ertragen, an deiner und an meiner Stelle. Und das ist die gute Botschaft. Aber seine Botschaft macht auch klar, Gott hat Gnade genug für dich, um dich aus dem tiefsten Schlamassel deines Lebens herauszureißen. Gott hat am Beispiel von Israel immer wieder gezeigt, so ein widerspenstiges Volk. Und Gott begegnet diesem widerspenstigen Volk mit so übermäßig viel Gnade. Von Jesu Lehre dürfen wir auch lernen, dass Jesus selbst das Wort Gottes mutig und ohne jeden Kompromiss verkündigt hat. Es gab keine Entschuldigungen in seiner Lehre. Er hat den Menschen auch keine Alternativen oder Vorschläge gemacht, sondern er hat die Gebote Gottes verkündigt. Und wenn die Verkündigung für Jesus so wichtig war, dann muss Verkündigung und Lehre, Unterweisung für uns heute ebenso einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben. Jesus kam in Gnade und Wahrheit und seine Herrlichkeit wird einfach gezeigt. Johannes 8 heißt es, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Oder Römer 10, Vers 17 spricht davon, der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wo keine Predigt ist, dort findet man auch keinen Glauben. Hier steht nicht in Römer 10, Vers 17, dass der Glaube aus den Wundern kommt, sondern der Glaube kommt aus der Predigt. Steve Lawson schreibt in seinem Buch Die Hungersnot, ich zitiere, tragischerweise bleibt das meiste dessen, was heute für biblische Predigt ausgegeben wird, weit hinter dem apostolischen Standard zurück. Viele Pastoren scheinen sich damit zufrieden zu geben, geistliche Babys mit Milchbrei zu füttern, anstatt den vollen Ratschluss Gottes zu lehren. Zitat Ende. Und ich bin froh und dankbar für euch, dass ihr als Gemeinde hier in Gottes Wort durch Gottes Ratschluss unterwiesen werdet, dass ihr eine gute biblische Unterweisung bekommt. Und es gab auch damals einen Hunger nach dem Wort Gottes. Gott sprach 400 Jahre nicht mehr zu seinem Volk und jetzt spricht der menschgewordene Sohn Gottes das lebendig machende Wort aus. Paulus macht es in seinem letzten Brief an Timotheus auch noch deutlich. In 2. Timotheus 4, er sagt, das sind eine seiner letzten Worte, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten und richte deinen Dienst völlig aus. Es geht wieder darum, das zu hören. Und der Text endet damit in Markus 1, dass Jesus gehorsam war und in ihren Synagogen predigte. Jesus kam, um uns seine Botschaft zu bringen, damit wir ihn erkennen können. Wenn die ganze Bibel, angefangen bei Mose, über die Propheten, über Jesus, weitergehend zu den Aposteln, wenn sie so einen hohen Stellenwert an die Verkündigung gelegt haben, dann wissen wir, dann sollten wir die Verkündigung von Gottes Wort, sollten wir uns zu Herzen nehmen. Und das in mehrfacher Hinsicht ist es einfach wichtig für uns. Einfach vom Inhalt der Lehre. Wir sollten das inhaltlich annehmen, was Jesus uns zu lehren hat. Wir sollten uns dem nicht widersetzen. Das Zweite, wir sollten seine Lehre, die so tiefgehend ist, sollten wir nie geringschätzen. Das waren nicht nur einfach Geschichten, sondern es ist eine tiefgehende Lehre, die uns in seinem Evangelium offenbar gemacht wird. Wir sollten immer bereit sein, gerne zu hören, egal wie lange wir mit Jesus unterwegs sind, egal wie alt wir sind, dass wir lernen, dass wir erkennen, wir brauchen seine Unterweisung. Wir stehen selbst immer in der Gefahr, genauso zu enden wie die Menschen, die Jesus nur für ihren eigenen Zweck missbraucht haben. Wir brauchen Unterweisung. Und heute muss auch dieser Dienst unterstützt werden oder sollte unterstützt werden in Missionen, Evangelisation, in Bibelübersetzungen. Es gibt so viel Arbeit auch in diesem Bereich. Wir können etwas tun, was uns in unserem Umfeld möglich ist, andere Menschen einzuladen, um das Wort Gottes zu hören. Das ist es, was die Menschen wirklich brauchen um uns herum. Und zum Schluss möchte ich wieder zur Schwiegermutter von Petrus kommen. Lasst uns Jesus nicht vorschreiben, wie er die Dinge tun soll, wie er uns heilen soll, wie er uns zurechtbringen soll, wie er uns in unserem Leben führen soll, sondern lasst uns seinen Weg für uns so annehmen und ihm dienen, wie Petrus Schwiegermutter ihm gedient hat. Dann können wir wirklich dazu beitragen, dass Menschen geholfen wird und dass Menschen Rettung erfahren. Amen.